Ambulantisierung ist längst kein Erkenntnisproblem mehr. Sie ist in Deutschland vor allem ein Umsetzungsproblem. In einem System, das an vielen Stellen noch stationär denkt, stationär vergütet und stationär organisiert ist. Und genau da greift es zu kurz, Ambulantisierung heute nur mit einem KV-Sitz, einem MVZ oder einem ambulanten Angebot gleichzusetzen. Es geht längst um deutlich mehr. Es geht um Strategie, um Prozesse, um Strukturen und am Ende um die Frage, welche Rolle ein Krankenhaus künftig überhaupt im Versorgungssystem spielt. So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert. Willkommen zu einer Solo-Folge von So geht ambulant. Ich bin Philipp Hensler. Ich nehme diese Folge am 16. März 2026 auf. Und ich glaube, der Zeitpunkt passt ziemlich gut. Nicht nur, weil das Thema ohnehin in fast jedem Strategiegespräch auftaucht, sondern auch, weil man gerade sehr deutlich sieht, dass Ambulantisierung endgültig in der Mitte der gesundheitspolitischen und unternehmerischen Debatte angekommen ist. Ein Beispiel dafür ist das DRG-Forum 2026. Dort gibt es einen eigenen Ambulantisierungsstrang mit mehreren Panels. Das ist kein Zufall, das ist ein Signal. Ambulantisierung ist 2026 kein Nebenthema mehr, sondern ein zentrales Thema für Krankenhäuser. Ich will in dieser Folge deshalb auch nicht eine Kongressvorschau machen, sondern eine Lageeinordnung. Also die Frage, wo stehen wir beim Thema Ambulantisierung in Deutschland gerade wirklich? Was ist schon Realität? Was ist politisch angestoßen? Wo klemmt es in der Praxis? Was solltest du daraus ableiten, wenn du heute ein Krankenhaus führst? Denn eines muss man ja auch sagen. In Deutschland reden wir seit Jahren über Ambulantisierung. Aber ja, wir haben es schon lange behandelt, wie manche unangenehme Veränderungen im Krankenhausalltag. Alle wissen, dass sie wichtig ist, aber solange der Laden irgendwie weiterläuft, schiebt man sie doch nochmal in die nächste Runde und vor allem dann, wenn auch noch die Anreize fehlen. Verständlich. Das Problem ist nur, Ambulantisierung lässt sich inzwischen nicht mehr vertagen. Warum nicht? Weil mehrere Entwicklungen gleichzeitig auf das System drücken. Erstens. Deutschland ist weiterhin stark stationär geprägt. 2024 wurden rund 17,5 Millionen Patienten stationär im Krankenhaus behandelt. Das ist keine moralische Bewertung und ich habe selbst als Klinikdirektor ein Akutkrankenhaus im Raum Stuttgart betrieben, aber es ist ein struktureller Fakt, den wir alle kennen. Und aus genau dieser Struktur entsteht der Druck, Versorgung anders zu organisieren. Zweitens. Ambulantisierung besteht heute eben nicht mehr nur aus ambulantem Operieren. Wir haben inzwischen einen ganzen Werkzeugkasten. AOP, Hybrid-DRG, ASV, sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen, EPA, Primärversorgung, Notfallsteuerung. Das bedeutet, die Debatte, die dreht sich nicht mehr nur um das Ob, sie dreht sich um die operative wirtschaftliche Umsetzung. Oder einfacher gesagt, die Frage ist nicht mehr, ob ambulant mehr kommt, die Frage ist, wer es organisiert bekommt. Schauen wir kurz auf die wichtigsten Bausteine. Da ist zunächst das AOP, also das ambulante Operieren. Das ist natürlich weiterhin ein zentraler Hebel. Der AOP-Vertrag ist für 2026 wieder an den aktuellen OPS-Katalog angepasst worden. Gleichzeitig laufen weitere Anpassungen, etwa bei den Kontextfaktoren und bei der Frage, wie Weiterbildung im ambulanten Operieren künftig besser unterstützt werden kann. Vor allem Letzteres beschäftigt gerade viele Kliniken, die überlegen müssen, wie sie das gestalten, bei weniger Vergütung trotzdem Fort- und Weiterbildung für ihre Assistenzärzte anzubieten. Das klingt jetzt technisch, ist aber in Wahrheit hochpraktisch. Denn daran sieht man, Ambulantisierung wird nicht nur politisch gefordert, sie wird im Detail nachgeschärft. Noch spannender finde ich die Hybrid-DRGs. Für 2026 umfasst der Katalog 69 Hybrid-DRGs mit über 904 OPS-Codes, also Operationen- und Prozedurenschlüssel. Das ist keine symbolische Reform mehr, das ist ein realer Eingriff in die Leistungs- und Vergütungslogik. Und genau hier beginnt für viele Häuser der eigentliche Stress. Denn Hybrid-DRGs sind nicht einfach nur ein neues Preisschild. Sie sind ein Stresstest für die Organisation. Plötzlich geht es nicht nur um die Frage, wie rechnen wir das ab, sondern auch um die Fragen, wie steuern wir die Patienten, Wie standardisieren wir die Prozesse? Wie fangen wir sinkende Erlöse pro Fall wieder auf, um die Erlöse pro Stunde wieder auszugleichen? Wer ist verantwortlich? Wie vermeiden wir Reibung? Und wie schaffen wir es, dass ambulant nicht einfach nur nach kleiner, stationärer Logik organisiert wird? Dann gibt es die ASV, die ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Die wird oft etwas unter Wert gehandelt, weil sie nicht so plakativ klingt. Aber sie zeigt einen weiteren wichtigen Punkt. Ambulante Transformation heißt eben nicht nur, leichte Fälle schneller durchzuschieben. Sie betrifft auch komplexe spezialisierte Versorgung an sektoralen Schnittstellen. Und dann kommt ein Punkt, den ich für die nächsten Jahre besonders wichtig halte. Die sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen, SÜV, nach § 115g SGB V. Die Vereinbarung dazu ist ja im Anfang März 2026 in Kraft getreten. Das ist deshalb so relevant, weil hier nicht nur einzelne Leistungen verschoben werden, sondern Standorte strukturell anders gedacht werden können. Wohnortnah, stärker ambulant, mit ausgewählten, nicht komplexen stationären Leistungen. Anders gesagt, hier geht es nicht nur um Ambulantisierung, hier geht es um zukünftige Architektur von Versorgung. Und genau an dieser Stelle wird für mich auch der eigentliche Denkfehler in vielen Diskussionen sichtbar. Ambulantisierung wird oft noch behandelt wie ein medizinisches Unterthema oder wie ein Abrechnungsthema oder wie ein Projekt, das irgendwo zwischen OP, Verwaltung und MVZ angesiedelt ist. In Wahrheit ist es 2026 spätestens längst ein Führungsthema. Warum? Weil es drei Ebenen gleichzeitig betrifft. Die erste Ebene ist die wirtschaftliche Realität. Ambulantisierung ist politisch gewollt. Sie ist ein versorgungspolitisch sinnvolles Thema und sie ist in vielen Bereichen auch notwendig. Ja, d'accord. Aber sie ist für Krankenhäuser betriebswirtschaftlich eben nicht automatisch ein Selbstläufer. Genau deshalb bleibt auch die Umsetzung so zäh. Es reicht nicht, auf einer Folie zu sagen, wir wollen oder wir müssen ambulanter werden. Ha, super. Ja, man muss schon wissen, wo verdient das Haus Geld, ambulant? Wo verliert es Geld? Wo gibt es Kurzlieger? Wo gibt es stationäre Fälle, die morgen unter Druck geraten? Wo gibt es Prozesse, die ambulant eigentlich möglich wären, aber organisatorisch noch gar nicht sauber funktionieren? Die zweite Ebene ist die Organisation. In vielen Häusern hängt Ambulantisierung irgendwo zwischen Medizin, Pflege, OP-Management, Abrechnung, Belegungsmanagement, IT und Geschäftsführung. Also genau da, wo Themen im Krankenhausalltag gerne auch diffus werden. Alle sind beteiligt, aber keiner trägt es mit Ergebnisverantwortung. Und dann wundert man sich, warum Veränderung so lange braucht. Die dritte Ebene ist die Steuerung des Zugangs. Ambulantisierung entscheidet sich eben nicht nur im OP, sie entscheidet sich viel früher. Sie hat dann Auswirkungen auf den OP-Bereich, da andere Prozesse erforderlich sind, also ein anderes Betriebssystem dahinter. An der Frage, wie Patienten überhaupt ins System kommen, wie sie eingeschätzt werden, wie sie terminiert werden, wie sie weitergeleitet werden und ob das Ganze am Ende digital und organisatorisch so unterstützt wird, dass daraus ein sinnvoller Versorgungspfad entsteht. Und genau deshalb ist der politische Blick nach vorne so wichtig. Am 27. Januar 2026 hat das BMG, das Bundesministerium für Gesundheit, den Dialogprozess für ein Primärversorgungssystem gestartet. Die Richtung ist klar. Mehr Navigation, mehr bedarfsgerechte Steuerung, digitale oder telefonische Ersteinschätzung, schnellere Vermittlung. Parallel ist die Notfallreform weiter in Arbeit. Im politischen Raum geht es dabei nicht nur um integrierte Notfallzentren, also um eine bessere Verzahnung von Ersteinschätzung, Notaufnahme und vertragsärtlicher Notdienststruktur. Und auch der Koalitionsvertrag zeigt ziemlich klar, wo die Reise hingehen soll. Mehr strukturierte Ersteinschätzung, mehr digitale Wege, Weiterentwicklung der Hybrid-DRG. Es fehlen ja auch noch einige Fälle, die hier mit rein sollen. Reformen in der Primärversorgung und eine stärkere Steuerung des Zugangs in die Versorgung. Für dich als Krankenhausgeschäftsführer heißt das, der nächste Schub der Ambulantisierung wird nicht nur aus dem OP kommen, er wird aus Zugang, Steuerung, Rollenverteilung kommen über alle Fachabteilungen, also konservativ, eben schneidend in allen Bereichen. Und damit sind wir bei einem Punkt, der aus meiner Sicht 2026 noch immer unterschätzt wird. Die ambulante Transformation und digitale Transformation sind ein gemeinsames Thema. Seit dem 1. Oktober 2025 sind Leistungserbringer ja verpflichtet, die EPA zu nutzen und mit Behandlungsdaten zu füllen. Das ist also keine Zukunftsmusik mehr, das ist ein Infrastrukturthema. Und genau hier trennt sich in den nächsten Jahren ziemlich viel. Es wird auch spannend, wenn dann das Krankenhaus-Zukunftsgesetz die ersten Förderungen für die Investition und Anfangsfinanzierung ausläuft, welche hohe Last denn dann auf den Kliniken liegt. Die einen werden Digitalisierung und Ambulantisierung getrennt behandeln. Hier ein bisschen IT, dort ein bisschen ambulant, irgendwo ein MVZ, irgendwo noch ein weiteres Hybrid-DRG-Projekt. Die anderen werden sagen, wir denken Patientenpfade, Zugang, Dokumentation, Terminlogik, Nachsorge, Erlöslogik und Informationsfluss zusammen. Und es gibt jetzt schon ambulante Versorger, die genau das tun. Und ich glaube ziemlich klar, welche Häuser am Ende robust sein werden. Deshalb würde ich an diese Stelle eine klare These setzen. Ambulantisierung ist 2026 nicht mehr in erster Linie ein Projekt der Leistungserbringung, sie ist ein Projekt der Unternehmenssteuerung. Das Betriebskonzept wird angepasst. Nicht, weil Medizin unwichtig wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil gute Medizin heute immer stärker davon abhängt, ob das System darum herum überhaupt sauber gebaut ist. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Ich würde nicht mit dem 12. Strategiepapier anfangen. Und ehrlich gesagt auch nicht mit dem nächsten schicken Schlagwort. Ich würde mit 3 einfachen, aber harten Fragen anfangen. Erstens, wo stehst du ambulant heute wirklich? Also eine ambulante Inventur sozusagen. Nicht als Bauchgefühl, nicht als schöne Folie, sondern in Zahlen. Welche Leistung macht dein Haus ambulant? Welche nicht? Wo gibt es Kurzlieger? Welche Bereiche geraten durch AOP oder Hybrid-DRG zunehmend unter Druck? Wo gehen Erlöse verloren? Wo geht Zeit verloren? Und wo verliert ihr Patienten im Prozess? Wo aber auch gibt es Chancen in der Vergütung? Wo kann ich vom EBM-Katalog auf die Hybrid-DRG upgraden, wenn man so will? Ja? Wie kann ich mein Leistungsangebot strategisch ausbauen? Und ohne diesen Realitätscheck wird die Debatte schnell ideologisch. Und ja, wie wir wissen, Ideologie ist im Krankenhaus meistens dann besonders beliebt, wenn die Datenlage unklar ist. Zweitens, wer trägt das Thema bei dir mit echter Verantwortung? Also nicht mit freundlicher Mitwirkung, ja, beauftragt dafür, sondern mit Verantwortung für Ergebnis, Umsetzung und Prozess. In vielen Häusern scheitert Ambulantisierung nicht am fehlenden Willen, sondern an der fehlenden dazugehörigen Führungsarchitektur. Ja, mittlerweile gibt es Geschäftsbereichsleiter für ambulante Medizin oder Chief Ambulatory Officers. Ja, alles ist denkbar, machbar. Es braucht nicht immer diese Titel, aber es braucht jemand, der sich verantwortlich fühlt und das auch faktisch ist. Wenn alle zuständig sind, ist am Ende meist niemand zuständig. Drittens, welche 2 oder 3 Patientenpfade baust du jetzt konkret neu? Nicht abstrakt, nicht auf 100 Seiten, sondern ganz konkret. Von der Indikationsstellung über Terminierung, Vorbereitung, dann die Durchführung bis hin zur Dokumentation, aber auch Nachsorge, die oft ein bisschen ausgeklammert wird, und die digitalen Informationsweitergaben. Insbesondere bei der Nachsorge gibt es so viele organisatorische Dinge, die es zu berücksichtigen gilt, um Qualitätssicherung zu betreiben, um die Patientenzufriedenheit zu erhöhen. Genau in diesem Faden entscheidet sich, ob Ambulantisierung am Ende nur ein schönes Thema für Veranstaltungen bleibt oder ja, ob wirklich sich Versorgung daraus verändert, ja, auch wenn sie manchmal schmerzhaft ist, aber zukunftsfähig. Und ich sage bewusst, 2 oder 3 Pfade anzupassen, nicht 20. Pragmatisch bleiben ist ja immer Jascha und mein Credo. Weil viele Häuser an dieser Stelle denselben Fehler machen, wie bei fast allen Transformationsprojekten, zu breit starten, zu viel gleichzeitig wollen, zu groß und am Ende zu wenig Wirkung erzeugen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir wichtig ist dazu. Man sollte Ambulantisierung 2026 weder romantisieren, oder sie auch eben zu negativ sehen. Sie wird nicht automatisch alles besser machen, aber auch nicht alles schlechter machen. Sie wird nicht die wirtschaftlichen Probleme der Krankenhäuser lösen. Sie wird und ersetzt auch nicht eine ehrliche Debatte darüber, welche Leistungen an welchen Standorten künftig sinnvoll erbracht werden. Aber man sollte sie genauso wenig kleinreden. Denn wenn man sich anschaut, was politisch, regulatorisch, technologisch gerade zusammenläuft, dann ist ziemlich klar, die nächsten Jahre werden die ambulante Leistungserbringung und die ambulante Transformation deutlich beschleunigen. Nicht, weil plötzlich alle einer Meinung sind, sondern weil der Druck auf das bestehende System größer wird und gleichzeitig mehr Instrumente, mehr Steuerung und mehr digitale Infrastruktur verfügbar werden. Mein Fazit ist deshalb dieses. Ambulantisierung ist kein Zukunftsthema mehr, das du irgendwo im Organigramm mitlaufen lassen kannst. Sie ist eine strategische Führungsfrage. Und wenn du heute ein Krankenhaus führst, solltest du aufhören, Ambulantisierung zu eng zu denken. Es geht längst um die künftige Rolle des Krankenhauses im Versorgungssystem. Oder anders gesagt, die eigentliche Frage ist nicht mehr, ob Ambulantisierung kommt. Die eigentliche Frage ist, welche Häuser sie gestalten und welche nur auf sie reagieren. Es wird auch spannend sein, welche ambulanten Leistungserbringer, die es heute schon gibt oder die gerade entstehen, welche Rolle übernehmen, wie sie wachsen werden, wie Leistungen sich verschieben werden. Und dort passiert gerade auf dem Markt relativ viel. Und genau darüber werden wir bei So geht ambulant in den kommenden Folgen noch konkreter sprechen. Über Modelle, über Patientenpfade, über Prozesse und über die Verbindung von ambulanter und digitaler Transformation. Und wenn du tiefer einsteigen willst, findest du auf sogehtambulant.de und in den bisherigen Episoden bereits viele Perspektiven darauf, wie ambulante Versorgung in der Praxis wirklich funktioniert. Danke, dass du heute dabei warst. Bis zur nächsten Folge von So geht ambulant.